Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Doppelt gemoppelt. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. An diesem herrlichen Sonnabend. Historische Romane, starke Heldinnen, große Gefühle. Das zeichnet unsere fantastischen Gäste heute aus. Sie kennen das Autorenduo möglicherweise aus der Bestsellerliste. Über 1000 Wochen standen sie mit ihren fast 100 Romanen bislang drauf. Das erfolgreichste, die Wanderhure. Die beiden schreiben unter dem Pseudonym Inni Lorenz. Und im echten Leben heißen sie Inni Glocke und Elmar Wohlrath. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Moin, wie mein Hamburg sagt.
Ja, moin.
Sie schreiben zusammen, sie leben zusammen und sie haben offensichtlich den gleichen Geschmack.
Ja, es ist hauptsächlich Elmars Geschmack. Ich finde so Sachen, die er vorschlägt, einfach fast immer toll.
Das heißt, Partnerlook ist bei Ihnen Usus oder heute für uns die Ausnahme?
Für alle offiziellen Sachen sind sie Usus und sonst mal zwischendurch. Aber wir haben leider auch zu viele einzelne T-Shirts, als dass wir die vernachlässigen könnten.
Das sind ja sehr auffällige T-Shirts mit Tiermotiv. Sind die alle mit Tiermotiv?
Und fast alle, ja.
Wir haben auch andere Motive.
Deine Weibsen?
Meine Mädels.
Die ziehen Sie dann aber nicht an, dann ziehen Sie die Jungs an.
Ich habe auch ein oder zwei davon.
Ja?
Aber nicht so, sondern ich habe dann Zauberkatzen, also so mit diesen Hexenbesen, ja, und Zauberbüchern drauf. Die haben mir so gefallen. Aber Elmar hat sie auch, die haben wir, glaube ich, doppelt. So einiges auch. Chinesische Motive, ja, ein paar, aber hauptsächlich Tiere und ganz wenige Fantasy-Motive. Unter anderem zum Beispiel Gandalf.
Ja, ich kenne Gandalf.
Aber Gandalf als Katze. Da haben wir, glaube ich, zweimal sogar. Ja. Der weiße Gandalf und der graue, ja, Gandalf.
Damit waren wir in Mata Mata.
Von Herr der Ringe, Sie ja, sind Fantasy-Welt-Fans und schreiben, ja, historische Romane.
In Neuseeland.
Ja.
Im Set vom
Herr der Ringe.
Herr der Ringe. Die beiden Mädels im Shop, die sind fast ausgeflippt.
Ja, aber wer hat heute Morgen jetzt gesagt, heute ist es der Tiger?
Nö, das haben wir nicht heute Morgen gesagt, das haben wir schon letzte Woche gesagt.
Es ist ein ungetragenes bis jetzt, ja, extra für Sie. Und da haben wir die paar Ungetragenen haben wir rausgesucht, was ist das Schönste, und haben natürlich für Sie das Schönste ausgewählt.
Und dazu noch die Ringe, die Eheringe als Kette von Herr,
ja,
der Ringe.
Ja, ja.
Sehr besonders. Also ich, ja, freue mich auch auf Ihre besondere Welt, denn die ist einzig und mega erfolgreich. Gemeinsam Geschichten schreiben. Bei uns zu Gast ist das erfolgreiche Autorenpaar Inni Lorenz, und Leonie Kampmeyer macht Lust auf mehr.
Inni Lorenz, weltweit erfolgreiches Schriftsteller-Duo. Und dahinter stecken sie, Elmar Wohlrath und Inni Glocke. Eine gemeinsame Erfolgs- und Liebesgeschichte. Die Einleitung. Jeder der beiden führt zunächst ein Leben als Einzelgänger. Die wichtigste Beziehung? Bücher. Ein Fantasy-Club bringt sie zusammen. Hochzeit 1982. Der Hauptteil. Durchbruch mit dem gemeinsamen Historienroman Die Wanderhure. Es folgt Arbeit im Akkord. Über 90 historische Romane, mehr als 21 Millionen verkaufte Bücher.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine schöne Arbeit. Wir können unsere Geschichten richtig genießen.
Die Recherche akribisch. Mal in der hauseigenen Bibliothek mit mehr als 13.000 Werken. Mal auf Reisen rund um die Welt, von Ägypten bis Griechenland. Alles im Dienste ihrer Ideen. Wie ihre Geschichte weitergeht, auch dafür gibt's schon einen Entwurf.
Wir haben uns immer Geschichten erzählt, seit wir zusammen sind. Wir sind füreinander da und das werden wir auch immer sein.
Aktuelles Kapitel: Das rote Sofa mit Inni Glocke und Elmar Wohlrath alias Inni Lorenz.
Wahnsinn. Und immer füreinander da sein, Elmar, das klang jetzt wie eine Liebeserklärung.
Ja, wir sind immer füreinander da.
Und das schon viele, viele Jahre.
Ja, 44 Jahre sind wir verheiratet.
Und nicht nur verheiratet und zusammen leben, sondern auch zusammen schreiben. Das, ja, ist ja das Besondere. Wie kann und wie muss ich mir das vorstellen?
Das reine Schreiben? Ja gut, es fängt mit irgendeiner verrückten Idee an. Ideen laufen es ja nach wie anderen jungen Hunde oder so ähnlich. Und irgendwelche Ideen finden wir dann, wären es wert, umgesetzt zu werden. Nicht alle. Oder immer, man muss es im Gefühl haben, dass man genau die Idee doch irgendwann umsetzen möchte. Im Moment habe ich 15, notiert, die wir im Laufe der Zeit noch umsetzen
Was
wollen.
Heißt das? Was sind das für Ideen? Man sagt ja immer, die leichteste Idee oder die einfachste Idee beim Roman ist, Junge trifft Mädchen. Wie sind Ihre Ideen?
Nein, die gehen aus der Geschichte heraus. Ja. Ich will jetzt nicht genau sagen, was es zuletzt war, aber es waren Artikel in der Süddeutschen Zeitung, denen mir Erinnerungen an andere Geschichten, Artikel geweckt hat. Und da habe ich gesagt zu Elmar, du, mir läuft schon wieder eine Geschichte nach. Dann habe ich ihm kurz erklärt, es war wirklich nur ein Artikel in der Zeitung, es kommt öfter vor, mit geschichtlichen Hintergründen, mit Dingen, die tatsächlich passiert sind. Von, ja, ich weiß nicht, 200 oder 300 Jahren etwa. Dann habe ich ihm kurz erklärt, was es sollte. Und er sagt, um Gottes Willen, lass mich, schreib's einfach auf. Und dann habe ich uns das 15. dazu gesetzt.
Und so sind die Ideen da, immer ganz viele parallel. Und jetzt setzen Sie die um. Wie geht das? Also wie schreiben Sie zusammen?
Ja gut, das ist relativ einfach. Wenn wir eine Idee dann stärker berücksichtigen, sprechen wir darüber, machen uns ein grobes Konzept. Und das wird dann ausgeformt bei Reisen in die Gegend und durch Recherchematerial. Ich habe zum Beispiel in Hamburg jetzt ein Buch von 1000 Seiten dabei. Ich muss lesen, wenn ich auf Reisen bin, weil zu Hause komme ich nicht so dazu.
Der geschichtliche Hintergrund zu einer Geschichte, zu einer Idee.
Und wenn das dann soweit ist, kommt dann die Idee. Bei unserer Australienreise im letzten Herbst war es so, wir haben uns das einige Sachen angesehen, waren in Museen und plötzlich hat es dann geblinkt. Da ist eine Idee, die ihr umsetzen könnt. Wir sind eigentlich wegen einer anderen Sache hingekommen. Ob wir die machen können, wissen wir noch nicht. Aber es kam dann sofort eine neue Idee, die wir dann sofort so auch besprochen haben, auch ein bisschen recherchiert haben dort sofort und die wir in diesem Herbst unter die Hufe nehmen werden.
Ja, wollen wir ziemlich schnell umsetzen.
Das heißt, zu Hause reden Sie ganz viel über Geschichten, über Charaktere, die in Ihren Geschichten vorkommen und dann setzen Sie sich beide hin und schreiben auch zusammen?
Nein,
oder?
Also, als erstes setze ich mich hin. Und schreibe unbelastet von allem die Geschichte von Anfang bis zum Ende. Dann schaue ich noch mal durch.
Heißt es, es sind schon dann 1000 Seiten? So dick sind ja Ihre Bücher, oder?
Nein, das sind meistens 500 Seiten, 550 Seiten. Dann lese ich das Ganze noch mal durch.
Wegen vielen Tippfehlern?
Ja, weil ich einfach schreibe. Ich lasse mich vom Schreiben dahin treiben wie auf einem Strom.
Sie lassen es laufen. Ja. Es fließt Ihnen aus den Fingern und aus dem Kopf.
Ja. Und dann bekommt es Eni und die sagt dann, okay, bei dem Kapitel, da muss noch ein bisschen geschärft werden. Hier sind ein paar Längen drinnen. Das dritte Kapitel ist ausgezeichnet, aber du musst im vierten wieder etwas auf das zweite Kapitel eingehen.
Das heißt, Sie sind Lektorin und Dramaturgin?
In dem Fall ja.
Wenn man's
in dem Fall ja. Nur bekomme ich dann das Ergebnis, was Elmar noch mal ganz überarbeitet, besonders in geschichtlicher Hinsicht. Wenn er diese Überarbeitung macht, hat er überall seine wichtigen Bücher rumliegen, so richtig eingemauert. Wir kaufen ja für 700-800 Euro fast für jedes Buch andere Bücher, andere Unterlagen.
Das heißt, Ihr Haus ist in München oder bei München voller Bücher?
Ja, leider. Es wird immer kleiner. Irgendwie schrumpft das Haus.
Die Wände werden dicker aus Büchern.
Ja, genau.
Und Sie beide mittendrin, jeder in seinem Arbeitszimmer?
Ja, wir haben zwei Arbeitszimmer und ein Büro, in dem wir gemeinsam arbeiten. Hauptsächlich ich aber, weil ich ja die Verwaltungssachen mache. Und da ist ein Internetcomputer.
Hier sieht man das auch gerade, Sie in Ihrem Arbeitszimmer oder in einem der Arbeitszimmer.
Das ist mein Arbeitszimmer. Das ist meins.
Ja. Man sieht mich ohne
Ohne Motto-Shirt.
Ja, ohne Motto-Shirt,
ja. Manchmal braucht man Ruhe, da braucht der Geist einfach mal Ruhe. Ne?
Ja. Und wenn ich dann diese Form durchgehe, das ist dann schon die erste richtige Überarbeitung von mir, kriegt dann Elmar zurück und dann kontrolliere schon jede Änderung. Das mache ich viermal. Ich überarbeite, ich ändere. Er kontrolliert meine Änderungen und kritisiert sie auch. Oder
Aber es ist wie ein Ping-Pong praktisch. Sie spielen sich gegenseitig den Ball zu, der kommt zurück. Und dann
fünfmal Ping-Pong. Mhm. Wobei ich dann eine dumme Sache immer am Hals habe. Ich drucke ja aus, dann will er bei Elmas zuerst haben. Weil er sagt, wenn ich da rumgeschmiert habe, kann er nichts mehr lesen, das will er nicht. Dann, er kriegt die jungfräulichen Seiten, macht Notizen mit Bleistift. Ich lese es auch durch, mache Notizen mit Bleistift.
Ja.
Und dann kommt meine schlimmste Arbeit, nämlich das ganze Geschmiere, Entschuldigung, in den Computer zu übertragen. Seine Sachen kann man nicht zu 80% lesen. Bei meinen weiß ich Gott sei Dank, was ich meine.
Aber das ist ja ein Konzept, was offensichtlich gut aufgeht und bestens funktioniert. Ja. Sie haben, wie gesagt, schon viele Bestseller geschrieben. Und der Durchbruch war ja 2004 mit der Wanderhure. Mhm. Und Sat.1 hat die Trilogie damals, daraus ist eine Trilogie entstanden, der Wanderhure, episch verfilmt mit historischer Kulisse. Was ist es für Sie für ein Gefühl, wenn dann das, was Sie sich hier erarbeitet haben, ausgedacht haben, korrigiert haben, im Buch erschienen ist, dann plötzlich läuft?
Ja, es ist ein tolles Gefühl. Und zwar, Film ist schon wunderschön. Wir waren ja auch auf dem Set.
Ja.
Dann wirklich. Und gerade die erste Wanderhure ist wirklich super umgesetzt. Natürlich fehlt vieles. Man kann nicht so viele Seiten auf 2 Stunden reduzieren, ohne dass man viel wegstreicht. Und manches auch verkürzt erzählt.
Ja.
Aber es ist wunderbar gemacht. Ne? Aber wir haben ja insgesamt 6 Filme. Aber das Schönste sind eigentlich die 3 Theaterstücke. Ja, die Wanderhure ist in 2 Theaterstückformen gemacht worden. Mhm. Wir haben es beide mehrfach angesehen, weil wir jedes Mal mit einer anderen Truppe oder fast jedes Mal mit einer anderen Truppe fasziniert waren von dem, was die Leute umgesetzt haben. Und dann ist auch noch das Mädchen von Agund als Theaterstück umgesetzt worden unter Fluch der Rose. Und es war einfach super, das zu erleben.
Ja, anscheinend haben Sie ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, was Menschen lesen wollen.
Ja, sieht so aus.
Was würden Sie immer sagen, zusammengefasst ist das? Also was macht die Bücher aus?
Ist der Extrakt vieler Bücher, die wir gelesen haben, aus mehreren Jahrhunderten. Und die Fantasie, die wir beide darin setzen, und die Arbeit, die Disziplin und auch eine gewisse Härte. Als ich die Wanderhure geschrieben habe, den Rohtext, stand ich auch davor, soll ich einige Szenen abmildern? Dann habe ich gesagt, nein. Mhm. Entweder ich ziehe es durch oder ich ziehe es nicht durch. Es gab Szenen, die hat Ini nie überarbeitet. Mhm. Weil sie sagt, das kann sie nicht, das ist ihr zu schlimm.
Ja, ich habe es einmal gelesen und waren ja okay.
Ja, es sind ja auch gerade dort natürlich auch Gewaltszenen drin, Vergewaltigungsszenen, Sexszenen. Die zu schreiben, Elmar, stelle ich mir jetzt auch nicht so einfach vor, oder?
Ja gut, sie sind absolut hart zu schreiben. Und ich habe es auch quasi mit Albträumen bezahlt. Mhm. Aber wenn ich einen Roman schreibe, der von einer Wanderhure handelt, deren Schicksal zeigen will, dann kann ich nicht das so ganz gemütlich als heile Weltroman schreiben. Da muss es hart zugehen. Bei anderen Romanen spielt der Sex relativ wenig, kaum eine Rolle. Weil eben anders im Vordergrund steht.
Mhm. Aber unterm Nenner geht es bei Ihnen ja immer um historische Stoffe, historische Romane. Und die meisten spielen, wie die Wanderhure, im Mittelalter. Das ist, grob gesagt, die Zeit zwischen 6. und 15. Jahrhundert. Und eine Phase in der Geschichte, über die es viele Erzählungen und Mythen gibt. Und zu der an der Universität in Greifswald ausgiebig geforscht wird. Shuka Kasila war dort.
Krieg, Krankheiten und der tägliche Kampf ums Überleben. Das Mittelalter gilt als eine dunkle Epoche.
Ein Großteil vom finsteren Mittelalter ist die Propaganda des viktorianischen Englands.
Und die stellt es als besonders rückständig dar. Schlammige Straßen, graue Kleidung.
Wenn wir uns die Kleidungsfarben zum Beispiel anschauen, also wir haben relativ gute Quellen darüber, was für Farbpigmente verwendet werden, wie viel für farbige Kleidung ausgegeben wird. Und dann bekommen wir ein Bild von sehr, sehr bunt gekleideten Leuten.
Das Landesmuseum in Greifswald. Josef Jürgens lehrt hier an der Universität und weiß, in der Romantik dagegen begeisterte man sich für das Mittelalter. Ruinen wurden zum Symbol dieser verklärten Vergangenheit.
In der Romantik spielt vor allem die Ursprünglichkeit des Mittelalters eine Rolle, was natürlich eine Projektion ist, wo man diese Unverdorbenheit meinte zu finden in einer ganzen Reihe von Vorstellungen wie Feendarstellungen, literarische Darstellungen von reiner Minne, also Liebe ohne irgendeinen Anspruch auf Erhörung.
Auch die Vorstellung vom edlen Ritter in glänzender Rüstung ist nicht ganz korrekt.
Man sieht ja den Ritter typischerweise in einem vollen Harnisch. Die längste Zeit im Mittelalter hat das keine Rolle gespielt, diese Plattenharnische. Und dieser Ritter, der nur für das Gute kämpft sozusagen, der ist im Endeffekt eine dem höfischen Roman entsprungene Gestalt.
Im Gegensatz zum Vorurteil war das Leben der Menschen im Mittelalter oft gut organisiert. In Greifswald wurden sogar Häuser mit Fußbodenheizung gefunden.
Wir lösen uns ja mit jedem Stückchen weiterer Forschung sozusagen mehr von den ausgetretenen Pfaden. Jedes bisschen Wissen, das wir hinzufügen können, das macht unser Bild komplexer. Und das ist mitunter auch der Reiz, dass man eine Welt erforscht, die so komplex ist wie unsere eigene.
Auch unser Bild vom mittelalterlichen Glauben ist von Klischees geprägt. Hexenprozesse zum Beispiel gab es eher später.
Im Mittelalter hat Hexenverbrennung und dergleichen keine große Rolle gespielt. Das ist ein Phänomen dann in der frühen Neuzeit eigentlich. Das ist das eine. Das andere, das Bild von der Hexe ist auch problematisch, insofern als zum Beispiel in Skandinavien sehr viel mehr Männer auf dem Scheiterhaufen landen, weil sie Magie getrieben haben sollen, als Frauen das tun.
Seit Jahrhunderten regt das Mittelalter zum Fabulieren und Dazuerfinden an.
Was passiert mit den Elementen, die man als Mittelalter wahrnimmt? Oder was wird ausgebaut? Zum Beispiel ist ja ganz oft zu beobachten, dass man die Frauenrollen ausbaut. Dass man das, was uns die Quellen nicht liefern, eben dann selbst auserzählt und mit Fantasie füllt.
Die Faszination des Mittelalters, sie wird auch in Zukunft noch viele Geschichten inspirieren.
Ganz sicher. Und diese Zeit hat Sie schon viel inspiriert. Mittelalter, warum gerade diese Zeit für Sie so spannend?
Es ist nicht ganz richtig. Wir haben begonnen hauptsächlich im Mittelalter, das stimmt. Aber wir sind bis ins 19. Jahrhundert hoch, wobei unsere Grenze wirklich nur das Ende des 19. Jahrhunderts ist. Drüber gehen wir nicht. Aber es kommt demnächst ein Buch raus, was 1600 vor Christi spielt. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir nur Mittelalter machen.
Nicht nur,
aber es stimmt schon, wir haben so hauptsächlich begonnen, haben uns aber sehr viel mit Überlieferungen beschäftigt, und zwar mit Fachbüchern. Also ich denke nicht, dass unser Frauenbild so weit entfernt ist. Man wirft uns natürlich vor, dass wir zu moderne Frauen haben. Das stimmt aber nicht. Frauen im Mittelalter, also nicht in der Neuzeit, sondern im Mittelalter waren gewissermaßen freier als später, waren selbstständiger als später. Männer waren ja auch wirklich auf die Arbeit ihrer Frauen angewiesen. Mhm. Ob das jetzt ein Schuster ist, sie ihre Produkte, die nicht direkt für die Anpassung an bestimmte Leute waren, verkaufen musste auf dem Markt. Also sie waren Händlerinnen, sie konnten sich vom so eine Art Gewerbeschein vom Rat geben lassen, dass sie selbstständig auf dem Markt arbeiten durften. Es waren auch Frauenvorstände von Waisenhäusern oder so. In den frühen Neuzeiten mit der Orthodoxie wurde das alles abgeschnitten.
Aber auffällig ist ja bei Ihren Büchern, dass vor allem Frauen die Heldinnen sind. Ja. Die Frauen stehen ganz oft im Fokus. Und das hat, glaube ich, auch mit ihrer eigenen Biografie zu tun, wie Sie Kindheit erlebt haben. Was würden Sie sagen, Emma, wie war Ihre Kindheit?
Ja, als ich 10 Jahre alt war, starb mein Vater und ich stand mit meiner Mutter alleine da.
Starke Frau.
Und wir mussten uns dann durchkämpfen. Und es hat natürlich auch die Erlebnisse von damals haben natürlich dazu geführt, was ich heute bin. Mhm. Man weiß also, dass es haben Männer, so Nachbarn und so weiter, versucht, sich durchzusetzen, Sachen also uns
abzunehmen
mhm. und so.
Ja, weil Sie waren dann der Herr im Haus mit gerade mal 10, 12 Jahren. Vater starb. Ja. Sie haben gemeinsam mit Ihrer Mutter den Hof geführt, haben alleine auf dem Trecker gesessen, kaum Spielkameraden, kaum Freunde, viel Einsamkeit und haben sich ja dann auch in die Welt von Geschichten im Grunde gerettet.
Ja.
Ja, das war ähnlich wie bei Ihnen. Das verbindet Sie beide, glaube ich, biografisch, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil für mich waren die Bücher eigentlich die Rettung meines Geistes oder meines Wesens, weil viel habe ich nicht erfahren. Ich hätte im Gefängnis aufwachsen können.
Woran lag das?
Mein Vater und meine Mutter haben sich getrennt und aus irgendeinem Grund hat meine Restfamilie, weil ich aufgewachsen bin, meinen Vater gehasst und mich für debil erklärt, für unfähig zu allem. Mhm. Und mich auch nicht erzogen, mich mir auch nichts beigebracht. Mhm. Vieles, was ich wusste, habe ich irgendwie aus Büchern gelernt, dass es das gab. Ich sollte was tun, mir erklärt niemand etwas, ich wurde geschimpft. Mhm. Das war so ungefähr der Essenz meines Lebens.
Sie hatten auch einen sehr despotischen oder narzisstischen Großvater. Sie mussten die Hausarbeit machen und der hat sie immer eigentlich für dumm erklärt.
Ja, aber nur die Hausarbeit, also nicht kochen mhm. und nichts Kompliziertes, kein Gerät bedienen, sondern putzen, schrubben. Mhm. In erster Linie. Meine Großmutter pflegte zu sagen, wenn ich Schularbeiten machte, mach mal Pause, wisch mal Staub oder sowas ähnliches.
Also auch da die Welt der Bücher, die sie gerettet hat aus einem lieblosen, unschönen Zuhause. Wir haben hier auch ein Foto, wo Sie ein bisschen aussehen wie die Bandenchefin mit drei Freunden oder Freundinnen. Hier ist ein bisschen missmutig auf dem Fahrrad.
Ja, ich glaube, das war mein üblicher Ausdruck.
Ja. Und dann, wie gesagt, auch das Bild mit den Freunden hier. Sie sind die mit dem weißen
ja.
T-Shirt.
Ja.
Und das sah auf jeden Fall nicht glücklich aus.
Nee. Aber die anderen Kinder hatten es auch wohl auch nicht so leicht. Ich weiß es nicht.
Wie haben Sie beide dann sich gefunden? Also Sie haben mit dieser zwar unterschiedliche, Sie in der Landwirtschaft, Sie zu Hause, aber wie haben Sie sich gefunden?
Ich bin ja nach München gezogen, aber vorher schon Kontakt mit einem Fantasy-Club gehabt, mit dem Fantasy-Club damals, weil ich schreiben wollte wieder. Ich durfte ja als Kind es nicht tun, das hatte man mir verboten. Später hatte ich wegen Abituren und Berufsausbildung und so keine Zeit. Wollte anfangen, habe gemerkt, ich kann es gar nicht mehr, ich habe den Faden verloren dazu. Mhm. Dann hieß es, die haben im Club Magazine, in denen man auch mitschreiben kann. Da habe ich den angeschrieben, bin Mitglied geworden, bin auch in der Gruppe Mitglied geworden. Dann schreibt er mich an als Gruppenleiter.
Und es gab da verschiedene Gruppen, die verschiedene fantastische Kulturen dargestellt haben.
In diesem Fantasy-Club.
Ja. In diesem Fantasy-Club. Und wir hatten dann Kontakt. Sie hat geantwortet, ich habe geantwortet. Und haben anderthalb Jahre lang uns quasi nur brieflich oder tonbrieflich kennengelernt. Das heißt, ich habe...
Tonbrieflich heißt, Sie haben Tonkassetten.
Ich habe Tonkassetten besprochen.
Ja.
Und sie hat quasi 8, 9... Seiten Briefe geschrieben, randlos, einzeilig.
Auf der Schreibmaschine.
Und so lernen wir uns im Grunde kennen. Und
über den Austausch von Fantasy-Filmen, ja. Ja. Büchern,
nein, über den Club gab es sehr viel auszutauschen.
Ja, und dann kamen aber auch andere Sachen dazu. Über Bücher, über Gemeinsamkeiten, die wir hatten. Und irgendwann haben wir uns dann kennengelernt, also persönlich. Mhm. Und im Lauf von vielleicht
ein paar Monaten,
war es dann uns klar, dass wir zusammengehören.
Ja, wir hatten ein hochinteressantes 3,5 Stunden Gespräch in meinem Wohnmobil. Ich hatte damals ein Wohnmobil, was ich nie benutzt habe, als solches. Und haben wir dann gesessen, haben uns unterhalten nach einer Convention und sind immer mehr ins Private abgeglitten. Ja. Gut, vieles kannten wir schon, aber es war irgendwie ein unheimlich interessantes Gespräch und ich glaube, damals ist der Haken eingeschlagen worden, richtig. Das haben wir aber erst hinterher analysiert. Dann ist er plötzlich zu mir gezogen, weil er meinte, er mag nicht in seiner Junggesellenbude leben mit drei Nachbarn. Oder? Er hat damals in München gearbeitet und brauchte dann von der Post Junggesellen. Unterkunft?
Es war ein Durchgangszimmer. Wir hatten Schichtdienst. Ja. Und wenn ich da von der Schicht zurückgekommen bin, in einer Stunde ist dann der andere aufgestanden und durch mein Zimmer durchgelatscht. Und ich bin wach geworden. Es war auch nicht so sexy. Da bin ich zu ihr gezogen. Ein paar Monate.
Also ganz pragmatische Gründe.
Ja,
ja. Ja.
Also von Liebe habe ich jetzt noch nichts gehört.
Aber ein paar Monate später sagt sie, entweder suchen wir uns jetzt eine Wohnung.
Es war ja nur mein Apartment.
Ein winziges Apartment.
Oder und sie hatten die Katze, die ihn nicht mochte.
Ja. Oder du ziehst wieder in dein Junggesellenheim. Ja. Wir haben uns eine Wohnung gesucht. Und irgendwann fiel uns dann ein, dass wir heiraten sollten. Ich hatte mich über eine Mutter geärgert.
Und so ist es gekommen. So sind dann die Ringe ins Spiel gekommen, die Fantasy-Ringe. Noch später.
Die sind später. Nach 20 Jahren gekommen.
Auf jeden Fall aus Pragmatismus wurde offensichtlich Liebe und eine gemeinsame Schreibgemeinschaft.
Ja. Ich denke, wir haben nach 2 bis 3 Jahren verheiratet erst gemerkt, dass es tatsächlich Liebe ist.
Und es hält jetzt seit fast 50 Jahren.
Ja, ja gut, man hat uns damals ein halbes Jahr gegeben, weil man wusste, dass wir beide totale Einzelgänger sind.
Also im Verein hat man uns gesagt, ein halbes Jahr seid ihr wieder getrennt.
Ja, und die haben Sie jetzt alle Lügen gestraft.
Ja.
Da sitzen Sie zusammen als erfolgreiches Autoren-Duo. Und diese Zeit von Fiction oder von Fantasy ist ja ein bisschen vorbei. Man hat nachher dann Science-Fiction ganz erfolgreich auch verfilmt, zum Beispiel das Epos Star Wars oder wie es auf Deutsch heißt, Krieg der Sterne. Ende der 70er kam der erste Film ins Kino und Fans gibt es bis heute weltweit Millionen. Und einer der leidenschaftlichsten lebt bei uns hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und einen Besuch im Star Wars-Universum gibt es jetzt von Alicia Elling. Möge die Macht mit ihr sein.
Es war einmal vor kurzer Zeit, da kam eine weit, weit entfernte Galaxis in die mecklenburg-vorpommersche Provinz.
Der Krieg der Sterne ist auf unserem Planeten angekommen. Genauer gesagt in Dassow in der Lübecker Bucht. Star Wars-Fans haben sich hier ein Imperium aufgebaut. Mit originalgetreuen Kostümen, Raumschiffen und lebensgroßen Sets. Und das alles begann mit diesem Mülleimer. Aber dazu später mehr.
Also Nerdigkeit kennt keine Grenzen.
Er ist der Gründer, Mark Langrock. Von Beruf Anwalt. Sein Baby, die Fanausstellung Outpost One, ist nur ein Hobby. Mit extremer Liebe zum Detail.
Das originale Requisit wurde mal ausgestellt. Da haben wir dann schöne, hohes auflösende Fotos gemacht und uns das im Detail angeschaut. Und diese Gehäuse hier zum Beispiel, das ist eine Volvo-Tacho-Armatur aus den 70er Jahren von so einem Volvo. Und dann ist uns aufgefallen, auf diesen Klammern hier sind Schrauben, mal mit Schlitz, mal mit Kreuz. Und da haben wir gesagt, dann bauen wir das doch genauso nach, wie es da zu sehen ist. Also das ist jetzt so zum Beispiel, ne, wie detailversessen man an sowas rangehen kann.
Aber starten wir noch mal richtig.
Das ist sozusagen Exponat 01. Vor gut 12 Jahren kam eine Frau mit diesem Treteimer nach Hause. Edelstahlkuppel, weißer Zylinder. Ich denke, Mensch, sieht ja aus wie ein halber R2-D2. Und schwuppdiwupp habe ich ihm Holzbeine angetüdelt, beklebt.
Zu dem kleinen Druiden hat er eine besondere Verbindung.
Als wir als Kinder die Filme gesehen haben, haben wir sie natürlich nachgespielt. Ich war in der Gruppe der Kleinste und musste immer R2-D2 sein. So, und habe ihn eben dann auch in lebensgroß nachgebaut. Das ist dann natürlich eine besondere Verbindung, die man da noch hat.
Der 56-Jährige richtet sich zunächst ein Heimkino im Star-Wars-Stil ein. Und dann reicht auch das Kinderzimmer seines Sohnes nicht mehr.
Wenn man erstmal so eine Leidenschaft entwickelt, kann man schlecht wieder aufhören. Das Hauptproblem ist Platz.
Die Familie stößt auf einen Hallenkomplex im mecklenburg-vorpommerschen Hinterland und eröffnet 2019 ein Mekka für Anhänger der Saga. Fans kommen aus allen Kontinenten, darunter Schauspieler wie Christopher Patrick Nolan. Die meisten Ausstellungsstücke kommen aus allen Ecken der Galaxie.
Von Fans für Fans, weltweit zusammengetragene Exponate, vor allem fangemachte. Die Community, die ist natürlich großartig und das Herzstück.
Herz- und Schmuckstücke stammen auch aus der Region. Dieser Snowspeeder wurde vor 5 Jahren als Azubi-Projekt in einer Rostocker Tischlerei gebaut. 11 Auszubildende recherchierten weltweit nach Bauvorlagen und improvisierten mit Baumarktteilen. Was einst eine Idee war, gibt nun das Gefühl, selbst Teil der Rebellenallianz auf dem Eisplaneten Ho zu sein. Großen Ehrgeiz hatten die Bastler auch im Kleinen. Die galaktische Welt im Maßstab 1:6. Die neueste Herausforderung und noch im Bau, ein Café im Stil des Todessterns. Wie viel Geld Mark Langrock insgesamt in sein Projekt reingesteckt hat, darüber schweigt er.
Das ist ja eigentlich unsere Währung, ne? Die Leidenschaft, das Herzblut, das wir hier reinstecken. Und ich glaube, das merkt man auch.
So wie sich unser Universum ausdehnt, wird auch Mark mithilfe der Fans Outpost One immer weiter ausbauen. Mit einer Prise Kindheitsträume. Möge die Macht mit ihm sein.
Ja, toll, oder? Leidenschaft versetzt nicht nur Berge, sondern ganze Universen, wie wir gerade gesehen haben. Ja. Und wir sind jetzt in einem Ihrer Universen, nämlich in Griechenland. Da haben Sie recherchiert für Ihr neues Buch, Helena. Was ist das für ein Buch geworden? Weil es die Hauptfigur, Helena.
Ich hoffe, ein gutes.
Ja, davon gehe ich mal fest aus.
Ja, gut. Es fing ja bei mir zum Teil an mit Lord Byron. Mhm. Weil das eigentlich, ich wollte in diesen Freiheitskampf eingreifen.
Freiheitskampf zwischen?
Den Griechen und den Osmanen. Mhm. Ja, den Türken dann, aber man muss eigentlich doch Osmanen sagen.
Ja.
Und er wäre auch bestimmt gewesen als Festungskommandant in Messolongi. Mhm. Ja, und dort ist er dann an Malaria gestorben. Also es war kein Ende für einen Kriegshelden, was man sich wünschen könnte. Mhm. Und das hat mich irgendwie immer mal beschäftigt. Mich haben daraufhin auch die Leute, die aus Deutschland und so, aus deutschen Landen, muss man da eher sagen.
Also es waren nicht nur Deutsche, sondern auch aus England, Frankreich, Italien. Mhm. Es waren die Philhellenen. Das waren also zumeist hochgebildete Leute, viele Studenten, aber auch Veteranen aus den Napoleonischen Kriegen. Mhm. Und die sind dann als Philhellenen nach Griechenland, um für die Griechen zu kämpfen. Nur war es dort aber so, dass die einen ganz anderen Krieg gewöhnt waren, als dort geführt wurde. Die Griechen waren Partisanen, Guerillas. Und die wollten quasi nach europäischer Sitte in Linien marschieren. Und die Griechen waren A, zu wenige, um gegen die Osmanen sich durchzusetzen. Und zum anderen hatten sie wenig Lust, sich da aufzustellen und erschießen zu lassen.
Jetzt muss ich aber mal fragen, als Sie die Idee hatten, wussten Sie da das, was Sie mir gerade oder uns gerade erzählen, schon alles? Oder haben Sie dann angefangen, nachdem Sie die Idee hatten, haben Sie angefangen zu recherchieren?
Nein. Mein Bücher Mann zu lesen. Hat an den griechischen Freiheitskampf schon sehr früh Interesse gehabt. Mhm. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da hat ein Freund von ihm, der Buchhändler war, ihm ein Buch über den griechischen Freiheitskampf geschenkt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon verheiratet waren oder gerade eben verheiratet waren.
Da waren wir gerade eben verheiratet.
Ja, ja.
Und dann 50 Jahre später ist daraus endlich ein Buch geworden.
Ja, ja.
Viele Jahre danach. Ja. Wir haben uns dann immer wieder damit beschäftigt und als dann die einzelnen Teile dann wirklich zusammengekommen sind, Lord Byron, die Philhellenen, der Freiheitskampf und alles, dann ging es nur noch darum, wie gestalten wir den Roman? Welchen Bezug hat er zu Deutschland? Weil das ist uns bei den meisten unserer Romane wichtig.
Für die Leser hier und die Leserinnen?
Für die Leserinnen und Leser hier. Und drum wurde eben unsere Helena Calliope Erato Huber geboren.
Ja.
Als Tochter.
Griechische Wurzeln.
Nein. Ihr Großvater war quasi Universitätsprofessor, also mit sehr griechisch affiniert. Ihre Mutter hieß ja auch dann Theodosia, auf Griechisch das Gottesgeschenk. Und ihr Vater war halt der beste Schüler ihres Großvaters.
Wie kann man sich das denn alles eigentlich so ausdenken und behalten? Wer wie da mit wem zusammenhängt? Bauen Sie sich riesige Stammbäume und haben lauter Post-it-Zettel zu Hause an der Wand? Oder ist das alles hier drin?
Alles da drin.
Hier ist das Universum.
Ja. Das Zentrum des Universums.
Ja, ich merke schon, ich bin total beeindruckt. Wahnsinn, weil das muss man sich wirklich dann diese ganzen Stränge, die man irgendwann mal anfängt zu spinnen, dann auch wieder aufnehmen, weiterspinnen.
Man spinnt diese Stränge aus. Mhm. Es kommt dann beim Schreiben, kommt dann das dazu. Man entwickelt die Geschichte dann eigentlich von unten nach oben. Ja. Von Anfang bis zum Ende. Man weiß ungefähr, das ist das Ende, so muss es sein, Punkt.
Streiten Sie manchmal um das Ende zum Beispiel, weil Sie eine ganz andere Idee haben als Emma?
Nein, in dem Sinne nicht. Wenn wir während der Entwicklung, erzählt ihr mir, was er gerne machen möchte, ja, und ich gebe dann meinen Senf dazu. Und manchmal passt es mir nicht, was er sagt. Meine Idee sieht doch ein bisschen anders aus. Und entweder über Nacht oder sogar noch während der Diskussion kommt etwas Drittes, was uns an beiden gefällt.
Da war also eine Sache, ich weiß nicht mehr, welcher Roman es war, da kam Ene mit der Idee und die war absolut konträr zu meiner Idee. Aber quasi meine Idee hatte ich schon entwickelt. Und da haben wir quasi diskutiert. Dann habe ich gesagt, dann sagt Ene, okay, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und am nächsten Morgen, meistens kommen die Sachen im Bad, wenn ich da...
Ja, sind die Reste deiner Träume.
Quasi die, komme ich dann zu ihr und sage, ich habe jetzt eine exzellente Idee, wie ich deine Idee und die meine zusammenbauen kann.
Und da sieht man wieder, Zusammenarbeit ist auch Kompromisse finden.
Ja, ja. Ohne Kompromisse geht's nicht.
Absolut, das ist immer auch bei uns Teamarbeit. Und Bücher kann man ja im Kopf spinnen und aufbewahren oder in einer Bibliothek. Und hier bei uns im Norden, genauer gesagt in Wolfenbüttel, gibt es mit Sicherheit eine der eindrucksvollsten Bibliotheken, eine echte Schatzkammer. Und Stefanie Kühne hat den Hüter dieser Schatzkammer getroffen.
Er ist der Schatzhüter und das hier seine Schatzkammer, die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Dr. Christian Heitzmann ist hier seit fast 25 Jahren Bibliothekar. Trotzdem entdeckt er immer wieder Neues.
Der schweifende Teufel, wie er die Menschen verblendet, ich muss echt die Brille abnehmen, und listigerweise in allerlei Sünde und Schande führe und nach begangener Sünde ihnen aus der Fliegen einen großen Elefanten mache.
Rund 40 Schriften der vergangenen Jahrhunderte. Er kann sie alle lesen.
Das ist Frakturschrift, gebrochene Buchstaben. Wir verwenden Antiqua-Schrift mit runderen Buchstaben. Und die Fraktur ist eigentlich leicht zu lesen. Da kommt man relativ leicht rein.
Eines der Bücher, die einst Herzog August der Jüngere von Braunschweig-Lüneburg sammelte. Im 17. Jahrhundert baute er hier im Süden Niedersachsens die seinerzeit größte Bibliothek Europas auf, mit 140 Titeln.
Unser Namensgeber, Herzog August, war ein manischer Bibliophiler und Sammler und hat alles, was wir hier um mich herum sehen und noch vieles andere im 17. Jahrhundert erworben und hier in die Regale gestellt. Und er hat testamentarisch verfügt, dass die Bücher niemals aus Wolfenbüttel weggebracht werden dürfen. Deshalb ist heute noch alles hier.
Dafür, dass immer mehr Bücher dazukommen, sorgt Christian Heitzmann. 1 Million sind es mittlerweile, darunter eines der teuersten Bücher der Welt. 1983 hat dieses Evangeliar rund 33 Millionen Mark gekostet.
Es ist eine der berühmtesten Handschriften des Mittelalters. Es ist eine ganz wichtige Quelle für das 12. Jahrhundert. Heinrich der Löwe war eine sehr bedeutende Gestalt. Und die Buchmalerei ist einfach sensationell gut und üppig.
Allerdings, das hier ist eine Nachbildung.
Das Original ist einfach zu empfindlich. Die Farbschichten auf dem Pergament sind durch jedes Blättern gefährdet. Das Original darf nur alle paar Jahre für kurze Zeit in einer Vitrine gezeigt werden.
Die wertvollen Bücher lagern hinter dieser Tür in einem Tresor. Da dürfen wir aber aus Sicherheitsgründen nicht rein.
Hochsicherheitstrakt, vollständig klimatisiert, wo die größten Schätze, etwa 12.000 Handschriften und einige hundert sehr empfindliche und sehr kostbare Drucke aufbewahrt werden.
Mit diesen teuren Schriftstücken beschäftigt er sich jeden Tag.
Ich fühle mich wahnsinnig privilegiert, dass ich das darf und dass das meine Arbeit ist und dass ich mich um diese Dinge kümmern kann und dass ich auch Leute hinführen kann, sich damit zu beschäftigen.
Briefe von Lessing, liturgische Schriftstücke aus dem Mittelalter. Christian Heitzmann sorgt dafür, dass all das an die Öffentlichkeit kommt, etwa durch Digitalisierung. Originale darf er nur rausholen, wenn Forschende ein wissenschaftliches Interesse nachweisen können. Nicht ohne Grund. Allein dieses Dokument hat einen sechsstelligen Wert.
Das ist der Ablass, der Martin Luther zur Weißglut gebracht hat und deswegen die Reformation angestoßen wurde. Das macht das Stück zu so was Besonderem.
Für all diese Schätze hat er einen Wunsch.
Ich wünsche mir, dass sie gut aufbewahrt werden, gut behandelt werden. Wenn man pfleglich mit ihnen umgeht, ein gutes Klima schafft, dann haben wir hier tatsächlich einen unvergänglichen Schatz.
Ja, wahre Schätze. Und wer weiß, vielleicht gehört ja eines Ihrer Bücher irgendwann auch dazu, zu den großen, wahren Schätzen. Sie haben einen Wahnsinnserfolg. Wir haben schon gesagt, 100 Bücher, fast 100 Bücher, die Sie bereits geschrieben haben, über 20 Millionen Leser weltweit. Wann haben Sie eigentlich zum ersten Mal gedacht, wir können unsere Jobs, denn Sie haben ja beide sehr lange noch bei einer Versicherung gearbeitet, wir können wirklich unsere Jobs jetzt Jobs sein lassen und uns nur noch auf Schreiben konzentrieren?
Als der Allianz damals eingefallen ist, sie wollten 7000 Leute entlassen.
Und, also es war nicht das Selbstvertrauen in die Kraft ihrer Bücher?
Wir wollten zwar, aber so das Selbstvertrauen hatten wir nicht.
Ja.
Das war 2006. 2004 ist ja die Wanderröhre als genau. Hardcover gekommen. Mhm. Dann als Taschenbuch und da ist sie wirklich durch die Decke gegangen. Und das Geld, was wir da verdient haben, haben wir erst mal ausgegeben. Und zwar sehr schön ausgegeben. Wir sind einen kleinen Bungalow gekauft.
Für wo jetzt Ihre
Geld.
Arbeitszimmer sind. Und
ja, ja.
Da sind Sie im Grunde ja den ganzen Tag schreiben, schreiben, schreiben. Denn Ihr Leben ist das Schreiben. Und ich wette, wenn Sie jetzt zurückfahren, spinnen Sie schon in Ihrem Pulli nach München der Weg, die nächste und die neue Geschichte. Und dann geht's weiter mit dem Schreiben.
Ja, natürlich.
Wir freuen uns über Ihre Bücher. Und auch wenn Sie in den Norden kommen, Sie kommen ja unter anderem nach Rendsburg zum Lesen.
Ja.
Und dann hoffentlich auch wieder auf das rote Sofa. Denn dann müssen wir alles noch besprechen, was wir jetzt gar nicht besprechen konnten. Und da gibt's noch jede Menge. Danke Ihnen vielmals.
Ja.
Morgen ist Weltfrauentag. Ingrid Botnik kommt. Sie ist Journalistin und Digitalexpertin. Und wir reden über den Hass im Netz gegen Frauen. Sehr aktuelles Thema. Bis dahin. Ja. Tschüss, schönen Sonntagabend. Ciao. Geht weiter mit dem Landesprogramm, natürlich.